Eins schon mal vorab. Ich arbeite super gerne. Ich habe eine intrinsische, sehr ausgeprägte Leistungsmotivation und das war schon immer, ich sage mal, integraler Bestandteil meiner Persönlichkeit. Also Dinge schaffen, tun zu wollen und ja, Leistungen zu erbringen und sicherlich auch in einem Arbeitskontext. Und das Buch, welches ich diese Woche vorstelle, beziehungsweise aus dem ich meine drei Learnings teile, heißt Die Tyrannei der Arbeit. Und ganz ehrlich, mit meinem Pathos gegenüber Arbeit wäre ich von alleine nie auf die Idee gekommen, jemals dieses Buch zu lesen. Aber ich durfte der Buchempfehlung eines Freundes folgen, der sich mit dem Thema Stressbewältigung und Resilienz sehr stark auseinandergesetzt hat und mir nahegelegt hat, diesem Buch mal eine Chance zu geben. Und der Name ist natürlich sehr reißerisch. Und es geht aber, und das kann ich jetzt schon mal spoilern, nicht darum, Arbeit in irgendeiner Art und Weise schlecht zu machen oder zu sagen, dass es nicht gut ist oder dass wir uns auf andere Dinge konzentrieren sollten, sondern es geht ausschließlich darum, einmal zu beleuchten, welchen Stellenwert hat denn überhaupt Arbeit innerhalb der Gesellschaft, aber auch innerhalb deines Lebens. Und ich darf gestehen, dass das Buch mich an einem sehr, sehr sensiblen Punkt in meinem Leben getroffen hat. Vor circa, ich würde sagen, 3 Jahren habe ich dieses Buch gelesen, und zwar in dem Moment, als mein Sohn ungefähr ein Jahr alt war und ich ja, 60, 70 Stunden in der Woche in meiner Rolle als selbstständiger Unternehmer gearbeitet habe und natürlich auch gemerkt habe, dass dadurch ein Rollenkonflikt entsteht, also innerhalb mir selbst oder innerhalb von mir selbst, weil ich natürlich einen Anspruch habe an mich, an meine Leistung, an meine Arbeit, gleichsam aber natürlich auch ein Rollenverständnis als Vater. Und ich merkte immer mehr, dass ich da in einem Spannungsfeld gefangen war, welches ich nicht lösen konnte. Und ja, mein sehr weiser Freund und Wegbegleiter hatte mir dann dieses Buch nahegelegt, welches ich dann auf mich habe wirken lassen. Und ich darf sagen, dass ich wirklich super viel gelernt habe. Und egal, wie du zu dem Thema Arbeit stehst, es ist immer hilfreich, sich bei kontroversen Themen, natürlich auch kontroversen Perspektiven mal auszusetzen. Und ich bin sehr dankbar für den Blick auf das Thema Arbeit, den ich durch Ulrich Renz erlangt habe. Und ich kann es noch einmal sagen, es geht nicht darum, Arbeit an sich irgendwie zu verteufeln, zu stigmatisieren oder irgendwie zu denunzieren. Ganz im Gegenteil, es geht wirklich darum, noch einmal eine neue Perspektive aufzumachen. Mit welchem Blickwinkel betrachten wir denn Arbeit? Wie hat sich denn Arbeit als Bestandteil unserer Identität, als Bestandteil unser aller Alltags sich entwickelt im Laufe der Jahrzehnte? Welche Ansprüche haben gegebenenfalls auch unterschiedliche Generationen an das Thema Arbeit? Und ich fand es sehr spannend, dort einen Einblick zu erhalten, weil es sehr wissenschaftlich aufbereitet ist mit vielen Studien, vielen Quellen, vielen Beispielen. Und ich möchte jetzt mit dir eintauchen in die drei Passagen, die mich persönlich am stärksten berührt haben. Und ich spoilere nochmal, ich bin nicht Mr. Blinkist. Es geht nicht darum, die objektiv ja, fantastischsten drei Stellen rauszusuchen, sondern einfach nur hervorzuheben, was hat mich getroffen, was hat mich berührt, was hat mich beschäftigt. Und das sagt ja tendenziell wesentlich mehr eigentlich über mich als über das Buch. Solltest du darüber nachdenken, das Buch lesen zu wollen, ich kann es von Herzen empfehlen. Und steige ein mit meinem Learning Nummer 1 aus dem Buch. Und das ist auch das Learning, was mich in den letzten 3 Jahren wirklich konstant beschäftigt hat und auch immer mich verbindet mit diesem Buch, weil natürlich schwinden Eindrücke von Büchern, die man gelesen hat. Und dieses eine Learning ist aber sehr konstant und sehr präsent im Laufe der Zeit bei mir im Kopf hängen geblieben. Und ich möchte ja, dir da einen Einblick gewähren. Und dieses Learning findet sich auf Seite 80 und ich möchte einfach die Textstelle einmal vorlesen, weil ja, sie jetzt nicht unendlich lang ist, aber schon natürlich viel aussagt. Learning Nummer 1. Das Bild von der Firma als großer Familie verkennt, dass ein Unternehmen von seinem Wesen her das genaue Gegenteil einer Familie ist. Seine Fürsorglichkeit ist letztlich an die ökonomische Verwertbarkeit gekoppelt und damit die Antithese zu dem, was eine Familie auszeichnet. Dass man nämlich einfach nur so zusammengehört, und zwar auch dann, wenn man krank, gebrechlich oder behindert ist, Underperformer, aus welchem Grund auch immer. Für die Pseudo-Familie Firma gilt das Familienprinzip nur in guten Zeiten. Das gütige, motivationserzeugende Gesicht zeigt sich nur denjenigen, die etwas zur Bilanz beizutragen haben. Und apropos Bilanz, wem gehört der Betrag unterm Strich? Der Familie etwa? Nein, auch wenn sie noch so intakt wäre, der Chef noch so gütig, der erarbeitete Gewinn gehört einem fremden Dritten, dem Shareholder, der die Firma in der Regel noch nie von innen gesehen hat. Und das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt, also das Learning zu hinterfragen, kann eine Firma, kann mein berufliches Umfeld überhaupt eine Familie sein? Und ich habe eine berufliche Vergangenheit in einem Unternehmen, welches sehr, sehr familiär geführt und geprägt ist. Und das ist gut im ersten Schritt. Ich möchte gar nicht kritisieren, dass es Unternehmen gibt, die versuchen, eine familiäre Atmosphäre für die Mitarbeitenden zu schaffen. Also ganz im Gegenteil, das ist etwas Positives. Ich darf aber in dieser Firma als Arbeiter trotzdem nochmal drüber nachdenken, was hält mich denn hier eigentlich in dieser Unternehmung? Identifiziere ich mich mit dem, was ich tue? Und ich habe ja nach langem drüber nachdenken halt für mich erkannt, dass dieser Aspekt Familie, dieser familiäre Umgang miteinander ein sehr, sehr starkes Bindemittel war, für mich meinen Beruf, meinen Job weiter so auszuführen. Und irgendwann merkte ich, durch Reflexion, auch durch natürlich Nachdenken, durch auch andere Triggerpunkte, das ist natürlich jetzt nur ein ganz kleiner Faktor, aber ich merkte, dass dieses Thema Familie mehr oder minder zu dem letzten Bindemittel wurde zwischen mir und der Unternehmung. Und dann, ja, war ich natürlich durch diese Textpassage animiert, mal zu hinterfragen, inwieweit ist es sinnvoll und inwieweit ist dieses Konzept, dieses Bild der Familie überhaupt, ja, zu kombinieren mit dem Thema Arbeit. Und ich habe für mich daraus Konsequenzen gezogen und ich möchte eigentlich nur bei dir auch einmal die Reflexion anregen, was bindet dich an deine Arbeit? Und wenn es wirklich ausschließlich das Thema familiärer Umgang oder das Gefühl, dass es eine Familie ist, sein sollte, dann hinterfrage dich, ob das Konzept tatsächlich stimmig ist. Weil ich habe natürlich auch dann einen familiären Umgang, ein familiäres Unternehmen, zumindest in ein, zwei Rollen verlassen und darf zumindest sagen, dass dann als Externer, als nicht mehr Bestandteil der Familie, es natürlich dann auf einmal ein ganz anderes Miteinander ist, was auch professionell ist, auch in Ordnung. Aber in dem Moment, wenn ich eine Familie mehr oder weniger verlasse, so wird es von einigen wahrgenommen, gilt es natürlich vor allen Dingen, die Familie zu schützen. Und da ist erst einmal alles, was nicht mehr zur Familie gehört, erst einmal zumindest etwas kritischer beäugt als ja, jemand, der vielleicht sich als Bestandteil dieser Familie wähnt. Und sollte bei dir, und da wiederhole ich mich, die Familie in Bezug auf den Beruf das Einzige sein, was dich bindet, dann könnte ja vielleicht sogar sein, dass eben dieses Bindemittel der Grund ist, warum du vielleicht Leidenschaften nicht auslebst, vielleicht einige Schritte in deinem Leben nicht wagst. Und da darfst du dich fragen, ist das wirklich wert? Und ist das Thema Familie in Kombination mit Beruf nicht doch eine Illusion, die sehr schön ist? Wie gesagt, ich möchte es nicht abwerten. Ich finde es super, im familiären Umfeld zu arbeiten. Es ist ein Bestandteil, der das Arbeiten angenehm macht und wesentlich angenehmer sicherlich als in autoritären Systemen, aber wenn die Familie, die Illusion einer Familie das Einzige ist, was dich dort hält, dann darfst du dich, wie auch ich mich hinterfragt habe, hinterfragen. Stimmung! Learning Nummer zwei. Ich mache jetzt einfach mal einen Cut. Ich hatte das Gefühl, ich komme so ein bisschen in, ja, in ein bisschen Stimmung hier rein. War mir aber wichtig, das einfach mal so offen und deutlich ja, zu kommunizieren. Und ist wirklich etwas, was mich sehr, sehr lange beschäftigt hat. Und du kannst das nachlesen auf Seite 80. Und jetzt komme ich tatsächlich zu Learning Nummer zwei, nämlich zu der Frage, was ist eigentlich Gesundheit? Wie definierst du denn Gesundheit und was zur Hölle hat das mit Arbeit zu tun? In Zeiten von Depression, Burnout, Überforderung, Überlastung ist es schon erkennbar, dass es Krankheitsbilder gibt, die auch durch ja, übermäßiges Arbeiten irgendwie stark wachsen und hervorgebracht werden. Und in diesem Zusammenhang widmet sich auch Ulrich Renz dem Thema Gesundheit und Auswirkung von Arbeit auf die Gesundheit und ja, hat da eine Definition von Gesundheit hervorgeholt, die sich bei mir eingeprägt hat, weil für mich war immer Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit. Und das ist vielleicht auch eine Definition, wie sie in der Medizin häufig gewählt wird. Die Resilienzforschung hat da aber noch eine ergänzende Perspektive, die ich mit dir teilen möchte. Und du findest diese auf Seite 89. Gesundheit ist gemäß der Resilienzforschung weder die Abwesenheit von Krankheiten oder Schmerzen, noch die von Krisen und Leid, sondern besteht darin, dass ein Mensch die Belastungen bewältigen kann, die das Leben unweigerlich mit sich bringt. Nochmal, Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit oder Schmerzen, auch nicht die von Krisen und Leid, sondern besteht darin, dass ein Mensch die Belastungen bewältigen kann, die das Leben unweigerlich mit sich bringt. Das heißt, dass nicht die krank machenden Einflüsse bestimmen, wie sich quasi unser Gesundheitszustand definiert, sondern die Schutzfaktoren, die Kompetenzen und Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, um quasi mit unserer Umwelt und den Dingen, die passieren, umzugehen. Und in Erweiterung dieses Ansatzes haben Sozialpsychologen in der berühmt gewordenen Selbstbestimmungstheorie eben diese Schutzfaktoren herausgearbeitet und sind auf folgende drei Schutzfaktoren gekommen, die gemäß deren Definition jetzt die Grundlage bilden für unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit. Und diese drei Schutzfaktoren lauten wie folgt: Wirksamkeit, Autonomie und Bezogenheit. Wirksamkeit, Autonomie und Bezogenheit sind die Schutzfaktoren unserer Seele, Schutzfaktoren unserer Gesundheit. Und will vielleicht ganz kurz darauf eingehen, was jetzt Wirksamkeit bedeutet. Wirksamkeit, auch häufig Selbstwirksamkeit genannt, ist unser persönlicher, natürlicher Drang nach Kompetenzerfahrungen, also der Drang, uns auszutesten, uns zu bewähren und auch ja, mit widrigen Umständen umgehen zu können, Widrigkeiten zu überwinden, weil immer dann, wenn wir Widrigkeiten oder auch Ängste, Unsicherheiten überwinden, ja, aktiviert sich unser natürliches Belohnungssystem in Form von Dopamin und ist ein Faktor, ein Schutzfaktor unserer Gesundheit, Selbstwirksamkeit respektive Wirksamkeit. Der zweite Schutzfaktor, Autonomie. Hier zitiere ich mal meinen vierjährigen Sohn. Papa, ich kann das schon alleine. Das ist die klassische Autonomiephase, in der er sich gerade befindet und der Ausdruck dessen selber Verantwortung übernehmen zu wollen, also nicht nur Befehle irgendwie ausführen zu wollen, sondern selbst Verantwortung zu übernehmen für das eigene Handeln. Und ja, diese Selbstbestimmung ist das, was sich hinter dieser Autonomie befindet und ist ein ganz, ganz wichtiger, ja, Schutzfaktor unserer Seele. Und nicht ohne Grund ist ja auch Freiheitsentzug, also quasi die maximale Einschränkung unserer Selbstbestimmung, auch eine extrem hohe, nicht, wenn nicht sogar fast in Deutschland, sondern ist die allerhöchste Strafe, die zur Verfügung steht, um Einfluss zu nehmen auf ja, Straftäter. Und ja, ist das maximale Gegenteil von Autonomie und Selbstbestimmung. Der dritte Schutzfaktor unserer Gesundheit und unserer Seele nennt sich Bezogenheit. Und Bezogenheit bedeutet hier in dem Sinne Anerkennung, gesehen zu werden durch das Umfeld. Man könnte das vielleicht auch etwas pathetischer als Liebe beschreiben, aber wir alle wissen, was passiert, wenn wir keine Aufmerksamkeit erhalten, dann neigt der Mensch dazu, mehr oder weniger zugrunde zu gehen. Und diese drei Faktoren sind zusammengefasst die psychologischen Grundbedürfnisse, die genauso wichtig für unser Gedeihen sind wie das Essen und das Trinken. Und was hat das jetzt mit Arbeit zu tun? Es gibt Konstellationen oder es kann dazu kommen, dass im Arbeitsumfeld gegebenenfalls ein, zwei oder drei dieser Faktoren nicht voll ausgelebt werden können oder beschnitten werden. Also wenn ich halt nicht selbstwirksam agieren kann, wenn ich nicht autonom arbeiten und entscheiden darf, wenn ich halt keine Bezogenheit verspüre, also keine Anerkennung bekomme, nicht gesehen werde, dann verursacht das im ersten Schritt erstmal Stress. Und zwar einen dauerhaften Stress, der zur Folge hat, dass Cortisol unter anderem ausgeschüttet wird, ein Hormon, welches dann dazu führt, dass ich hohen Blutdruck bekomme. Das ist wieder eine sehr starke Belastung für das Herz-Kreislauf-System. Und dann habe ich einen Rattenschwanz an möglichen, ja, Folgen, die damit einhergehen können. Und warum ist mir das eigentlich jetzt am Herzen gewesen, dieses Learning mit dir zu teilen? Einfach nur, um einmal zu hinterfragen, inwieweit hast du Selbstwirksamkeit, Autonomie und Bezogenheit in deinem Beruf? Und sollte dort es vielleicht zu Beschneidungen kommen, darfst du dir die Frage stellen, welche Folgen könnten daraus resultieren oder welche Folgen, die du vielleicht siehst, welche Wirkung könnte denn darin vielleicht eine Ursache haben? Und was kannst du tun, um das zu verändern? Und da geht es nicht darum, sofort alles hinzuschmeißen, aber gegebenenfalls auch mal das Gespräch zu suchen und vielleicht Grenzen zu setzen und nochmal zum Ausdruck zu bringen, dass diese psychologischen Grundbedürfnisse vielleicht wichtig sind für dich. Und das war mein Learning Nummer 2. Ich komme leite über zu Learning Nummer 3. Das findet sich relativ weit hinten auf Seite 248. Und hier geht es mehr oder weniger um die Frage, die uns ja immer alle beschäftigt: Macht Geld denn wirklich glücklich? Und wir kennen alle die Sprüche: Geld macht nicht glücklich, es sind die Dinge, die wir uns davon kaufen können. Geld allein macht nicht glücklich. Es muss schon sehr viel Geld sein. Das ist alles Gelaber, viel plumper Quatsch. Es gibt, glaube ich, viele Studien in alle Richtungen zu diesem Thema. Und ich möchte mich gar nicht positionieren, weil ich auch nicht unendlich reich bin. Ich kann gewisse Dinge dementsprechend auch gar nicht beurteilen. Ich fand aber mein Learning Nummer 3 ziemlich spannend mit dem Namen Die Armen Reichen. Wie gesagt, auf Seite 248. Und da heißt es: Natürlich hat man mehr Freiheiten, wenn man über unbegrenzt Geld verfügt. Aber nicht Geld, sondern Zeit ist unser kostbarstes Gut. Soweit so bekannt. Jetzt aber mal tatsächlich auch so ein wissenschaftlicher Hintergrund oder hier eine Studie zu dem Thema. Der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Daniel Hammermesh kam nach der Auswertung von Mikrozensusdaten aus den USA, Deutschland, Korea, Kanada und Australien zu dem Befund, dass in all diesen Ländern gerade die Reichen am meisten über Zeitnot klagten, und zwar unabhängig davon, wie viel Zeit sie bei der Arbeit dann tatsächlich auch verbringen. Und das ist auf den ersten Blick ein ziemlich verblüffendes Ergebnis, wo sich doch gerade die Betuchten alle Arten von Unterstützung kaufen könnten, vom Babysitter über den Gärtner, die Haushaltshilfe bis zum persönlichen Assistenten. Und Hammermesh erklärt seinen Befund damit, dass mit steigendem Einkommen auch immer mehr Wünsche erreichbar werden, jedoch die für ihre Realisierung zur Verfügung stehende Zeit nicht mitwächst. Das heißt, dass gemessen an den vielen Optionen dann der Mangel an Zeit umso schmerzlicher wiegt. Und mit dieser unendlichen Steigerung der Optionen wächst auch der Bedarf an Zeit und Energie, den der Prozess des Auswählens mit sich bringt. Je mehr Waren der Supermarkt anbietet, umso länger dauert das Einkaufen und umso genervter ist man manchmal an der Kasse. Das fand ich nochmal einen sehr spannenden Blick auf das Thema Reichtum, weil Geld ja sehr häufig ein Treiber ist, warum wir das alles machen. Warum das Ganze? Wehen das Geld? Und warum wehen das Geld? Weil dann alles besser wird. Und vielleicht ist ja auch dieses, dass es besser wird, gegebenenfalls nur eine Illusion. Ich kann es nicht überprüfen, noch nicht. Nichtsdestotrotz fand ich es aber spannend, noch einmal diese Perspektive einzunehmen, weil letztendlich Arbeit häufig das Ziel hat, viel Geld zu verdienen. Und mit diesem viel Geld assoziieren wir ja Wünsche. Und auch ich kann mich nicht davon lösen, zu sagen, ja, wenn wir mehr Geld hätten, dann könnten wir noch mehr Babysitter, mehr Haushaltshilfe, hätten ein größeres Haus, hätten einen Garten, dann wäre alles einfacher. Vielleicht ist aber auch genau diese Hoffnung an einigen Stellen nur eine Illusion. Und was machen wir jetzt draus? Möchte ich dem trotzdem auf den Grund gehen? Mache ich einfach so weiter? Oder hinterfrage ich mich, ob vielleicht mein Tun irgendwie andere Ziele haben könnte, andere Motivatoren sich zeigen? Und damit schließe ich meine drei Learnings aus dem Buch Die Tyrannei der Arbeit von Ulrich Renz und ich fasse noch einmal zusammen. Arbeit und Familie sind unterschiedliche Konzepte, die sehr häufig gegensätzliche Interessen haben. Und solltest du das Gefühl haben, dass in einer Familie zu leben auf deiner Arbeit noch der einzige Grund ist, der dich dort hält, dann darfst du das nochmal auf den Prüfstand stellen. Learning Nummer zwei. Was ist eigentlich Gesundheit? Und Gesundheit ist nicht die Abwesenheit von Krankheit, sondern das Vorhandensein von drei wesentlichen Schutzfaktoren, Hygienefaktoren unserer Seele, die da lauten Wirksamkeit, Selbstwirksamkeit, also Kompetenzerfahrung, Autonomie, also eigenverantwortlich agieren zu können, bis hin zur Selbstbestimmung und Bezogenheit, Anerkennung, gesehen zu werden, Liebe durch das Umfeld. Und Learning Nummer drei, wofür das Ganze? Ist tatsächlich Geld der Antreiber und das, was wir damit assoziieren? Und ist das, was wir damit assoziieren, tatsächlich real? Oder ist auch das nur eine Illusion, der wir hinterherlaufen? Und wenn ja, was machen wir jetzt daraus? Wollen wir es probieren, es zu überprüfen? Oder gibt es vielleicht auch ein Zwischending? Und ich schließe mit einem sehr, sehr kurzen Satz, weil ich glaube, dass ich schon relativ viele Kalendersprüche und Sätze für das Phrasenschwein hier eingebaut habe. Und möchte aber schließen mit einem ganz einfachen Satz und der lautet: Tu einfach das, was du liebst. Und wenn dir das Video gefallen hat, schau gerne nächste Woche wieder rein. Dann gibt es das nächste Buch. Mein Name ist Martin Trositz. Jedes Buch ist mein Mentor. Ich danke dir für die Aufmerksamkeit. Lass mir ein Like da, ein Abo und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann, Dankeschön.